Servus, schön, dass ihr ein bisschen Hockey hört. In diesem Podcast steckt ja sehr viel Herzblut und sehr viel Zeit. Wir könnten uns jetzt Sponsoren suchen, die uns für unseren Aufwand bezahlen, aber dann wären wir nicht mehr ganz unabhängig. Und wir würden vielleicht auch für etwas werben, hinter dem wir gar nicht zu 100% stehen. Wir haben uns anders entschieden. Ihr Hörerinnen und Hörer finanziert dieses Projekt. Mit ganz vielen kleinen Beiträgen sorgt ihr dafür, dass wir für euch starken Content produzieren. Supporten könnt ihr über www.steady.de/bisselhockey. Im Gegenzug bekommt ihr noch viel mehr Content. Die 10 Minuten Eishockey, unseren Podcast an allen Wochentagen zur Mittagspause mit allen wichtigen News und Entwicklungen aus dem deutschen und internationalen Eishockey. Und die Best of Seven zum Wochenende, unsere Highlights der Eishockeywoche in Textform. Und selbst wenn ihr diesen zusätzlichen Content nicht hören oder lesen wollt, sorgt ihr mit einer Mitgliedschaft bei Steady dafür, dass wir Podcasts wie diesen hier produzieren können. Auch hinter dem steckt Zeit und Arbeit. Und dazu werdet ihr als Supporter Teil einer geilen Eishockey-Community, der Bissl Hockey-Fankurve, mit Leuten, die unglaublich viel Eishockey-Begeisterung haben. Also geht auf steady.de/bisselhockey und supportet dieses Projekt. Danke. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer heute mit einem neuen Mann da an meiner Seite, denn wir haben Nostradamus eingeladen, um über Eishockey zu sprechen, beziehungsweise ja, seine Vorhersagen zum Connor McDavid-Vertrag jetzt noch einmal auszuführen. Guten Tag!
Steh mal auf, bitte, du sitzt ja gerade. Hast du die Knieschoner eigentlich an? Oder? Ja, auf dem Boden mit dir, Junge. Aber mal komplett zu Kreuze kriechen, oder? Ich habe mir das gestern extra nochmal angehört. Ich war gestern unterwegs, habe ich gedacht, höre ich mir die Passage.
Das passt zu dir. Das passt zu dir.
Doch nochmal an. Und wie ihr beiden, wirklich, also dieser komische Böhm und dieser Fetzer, wie die beiden mit mir gesprochen haben, als sei ich der dümmste Mensch der Welt und würde quasi was vorschlagen, was so unfassbar unrealistisch ist, dass es für euch peinlich wäre, überhaupt, dass eure Namen irgendwo auftauchen, wo mein Name in der Nähe ist.
Ja, aber es ist halt einfach auch unfassbar unvorstellbar gewesen, dass Connor McDavid für 2 Jahre und 12,5 Millionen verlängert, nachdem kürzlich Kirill Kaprizov für 17 Millionen unterschrieben hat. Also der lässt da mal schnell, auch wenn es 2 Jahre sind, lässt der mindestens 15 Millionen einfach liegen.
Ja, also mindestens weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall realistisch gewesen. Oder sagen wir mal so, wenn er gesagt hätte, Leute, ich will 20 pro Jahr haben, hätte Edmonton wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Und er sagte 12,5, ne? Also 7,5 weniger mal 2 Jahre, ja, 15. Schon krass, muss man sagen. Also es ist wirklich ein Geschenk an den Club, ne? Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, in diesen 2 Jahren jetzt etwas zu reißen. Das ist echt auch ein großer Druck auf den GM, weil McDavid sagt damit, hey Leute, wir sind ein Top-Team, aber wir sind auch nicht mehr die Allerjüngsten. Wir haben hier noch 3 Jahre Zeit, das Ding zu holen. Und da gucke ich mal, was passiert. Eventuell bin ich dann weg. Also guckt, dass ihr in den 3 Jahren, das erste Jahr ist jetzt personell nicht mehr so viel möglich, aber die nächsten beiden Jahre müsst ihr wirklich hier was reißen. Und wenn ihr das nicht macht, dann Feierabend. Ich schenke euch quasi jetzt diese 2 Jahre und dann gucken wir mal.
Ja, also insgesamt sind es 3 Jahre eben, weil der Vertrag läuft dann noch bis 2026 und jetzt ein neuer Vertrag dann 26 ja. bis 28 eben und dann ist es durchaus auch vorstellbar, dass, und dann ist er natürlich auch clever von McDavid in dem Fall, ne? Weil dann kann er sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt bis 2028, hier, City of Edmonton, vor allem Fans, ihr könnt mir einfach nicht böse sein, wenn ich jetzt woanders hingehe, denn ich habe dem Club eigentlich alle Möglichkeiten gegeben, er hat den besten Spieler der Welt, er hat noch einen Top-5-Spieler mit dazu, mit Leon Draisaitl, und der beste Spieler der Welt hat für weniger unterschrieben als der zweitbeste Spieler in dem Team mit Leon Draisaitl, und da ist einfach genug Cap-Space da, um Leute zu holen, und die müssen dann einfach kommen. Und wenn das nicht passiert, dann hat es einfach das Team verkackt. Klar, du kannst auch im Finale verlieren. Das ist zweimal den Edmonton Oilers schon passiert jetzt mit McDavid und Draisaitl. Aber trotzdem, der Ball oder der Puck, der liegt jetzt bei den Oilers, auf jeden Fall.
Ja, wobei wir natürlich, wir müssen auch das alles so ein bisschen einordnen, finde ich. Ich meine, der Mann verdient künftig trotzdem mehr als $1 Million im Monat. Ne? Also er fällt jetzt auch sehr weich, wenn man aber von Fallen reden kann. Also man muss schon sagen, es klingt jetzt so, wenn man das hört und liest überall, als würde er quasi umsonst spielen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist trotzdem einer der größten Verträge der Eishockey-Geschichte. Und also wenn man sich das Jahresgehalt ansieht und Stand jetzt, klar, es gibt natürlich noch diverse Spieler, die noch keinen Vertrag für die nächste Saison haben oder übernächste, muss man da sagen, die beginnt ja erst heute Abend, die aktuelle. Aber er wäre Stand jetzt auf Platz 5. Ne? Also er ist trotzdem einer der absoluten Topverdiener weltweit, was diesen Sport angeht. Aber man muss natürlich, wie wir es anfangs schon gesagt haben, trotzdem sagen, dass er noch viel, 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 viel mehr hätte kriegen können.
Genau. Und du vergleichst es natürlich innerhalb des Sports. Da sind, wie gesagt, vier besser oder vier verdienen mehr. Es sind Kaprizov, es sind Dreiseitel, es ist Matthews und McKinnon. Witzigerweise auch, vier Stürmer. Wir sagen immer, Verteidiger sind so wichtig, aber am meisten Kohle kriegen die Stürmer, ja, weil die machen die Tore. Egal, er ist da auf Platz 5, aber wenn du es vergleichst, also jetzt mal sehr plakativ natürlich, The Score auf Instagram. Sagt dir Cooper Flagg was? Das ist der neue Super-Rookie in der NBA, Basketball. Logisch, andere Sportart, aber der verdient in der ersten Saison 15,7 Millionen. Klar. Und McDavid als bester Spieler seiner Sportart 12,5 Millionen dann eben, wenn der Vertrag anläuft.
Klar, wir hatten es ja auch in den Best of Seven schon verglichen, also gerade Baseball, ne, Otani verdient ja irgendwie 70 Millionen, ne, das ist natürlich nochmal eine komplett andere Geschichte, aber man muss natürlich auch sagen, alles okay, ist natürlich deutlich kleiner, ist nicht so populär, Teams sind sehr groß, klar, nicht im Vergleich zum Football, aber gerade im Vergleich zum Basketball ist natürlich ein Eishockey-Team auch deutlich größer, da bleibt natürlich dann noch nicht so viel für den Einzelnen übrig, aber natürlich, die Unterschiede sind schon krass zu anderen Sportarten.
Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Liga? Also erstmal bedeutet es ja eigentlich auch für die anderen Teams, sich für 2018 irgendwie in Position zu bringen, ja, und dann zu sagen, okay, da können wir vielleicht Connor McDavid holen. Also müssen eigentlich beeinflusst dieser Vertrag jetzt die komplette Liga. Sowohl die Teams, die GMs, die sagen müssen, okay, ab 2018 könnten wir den tatsächlich bekommen, ja, wenn wir bis dahin einen Kader zusammenstellen, der eben auch Chancen hat auf den Stanley Cup. Und andererseits, wir hatten ja zwischenzeitlich mal so einen Trend auch wirklich von diesen Bridge-Deals, ne? Dass Spieler gesagt haben, okay, ich verlängere für 3 bis 4 Jahre oder 5 Jahre, trotzdem vom Jahresgehalt hoch, aber ich unterschreibe jetzt nicht mehr den Max-Contract, nicht mehr 8 Jahre oder wenn man wohin wechselt, 7 Jahre, sondern bleibt bei 3, 4, schau mir das erstmal an und schau dann, ob sich das Team entwickelt und vor allem, wie der Salary Cap eben steigt und dass ich dann nochmal einen größeren Vertrag unterschreiben kann. Glaubst du, dass jetzt ein Trend dadurch entsteht, dass McDavid einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt Hometown-Discount und aber auch ganz klar danach halt nochmal richtig fett bei einem Top-Team und auch ein richtig großer Vertrag.
Also ich glaube nicht, dass es ein genereller Trend wird, weil man sieht ja zum Beispiel, dass eben Leute wie Leon Dreiseitel oder Mitch Marner dann ja schon für die maximale Anzahl der Jahre dann verlängern. Ich glaube, es ist immer, oder Kaprizov halt, es ist irgendwie was dazwischen. Ne? Also ich glaube, ein paar Leute werden sich denken, komm, ich mach's wie Kaprizov, ich cash einfach alles ab, was jetzt geht. Andere werden dann vielleicht auch sagen, gerade Jüngere, hör mal, der Salary Cap wird sowas von steigen in den nächsten Jahren, dann warte ich lieber ab. Und ich habe gestern was Interessantes im The Athletic Podcast gehört, nämlich was McDavids Gedanken auch beeinflusst haben könnte. Wenn sein Vertrag jetzt ausläuft, dieser neue 2-Jahres-Vertrag, den wir ja über 2028
noch. Ja, ja, und jetzt wirst du, wo du stecken geblieben bist.
Ja, 19. Genau. Alles klar. Ja, ja. Also reden über 2028. Und in dem Jahr läuft auch der große US-TV-Vertrag aus. Und dann wird es einen neuen geben zur Saison 28-29 und dann wird der Salary Cap wahrscheinlich nochmal exorbitant steigen. Vielleicht mehr, als man jetzt aktuell prognostiziert. Und dann wird er seinen großen Vertrag unterschreiben. Das heißt, das Geld, was er jetzt quasi in großen Anführungszeichen hat liegen lassen, holt er sich 28 über den neuen US-TV-Deal wieder zurück. Ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch andere das so machen. Also ich weiß nicht, ob so ein Connor Bedard, so ein Macklin Celebrini, die ja jetzt so die bekanntesten Rookies der letzten Jahre waren, ob die unbedingt jetzt direkt diese vollen 8 Jahresverträge unterschreiben. Oder ob die auch mal sagen, oh, lass doch mal so 2, 3 Jahre warten. Und dann, wenn dann auf einmal der Salary Cap so übertrieben ansteigt, dann cash ich dann nochmal richtig ab.
Du sagst, es ist kein Trend oder erwartest nicht, dass das jetzt...
Also es ist schon ein Trend, ja. Im Verhältnis dazu, dass es früher sowas gar nicht gab.
Genau,
aber ich glaube nicht, dass jetzt jeder Topstar sagt, ich mache 2, 3 Jahre.
Nein, aber glaubst du, wir kommen auch in eine Phase, in der mehrere Spieler vielleicht sagen, hey, lass für weniger unterschreiben, lass zu einem Team gehen, lass da den Stanley Cup gewinnen, was es zum Beispiel im Basketball ja ergibt, ne, dass Spieler sagen, 3, 4 Topspieler, okay, wir verzichten vielleicht auf ein bisschen Gehalt und formen da halt so ein Superteam. Das geht natürlich entsprechend, du kannst es weniger planen im Eishockey. Ich denke jetzt gerade beim Basketball an die Miami Heat unter LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh war ja der Dritte, die dann ja sich auch hingesetzt haben oder gesagt, ja, wir werden hier 4, 5, 6 Titel gewinnen, ja. weil sie einfach so ein Superteam gebildet haben. Das geht im Eishockey nicht. Du kannst jetzt auch nicht als 3, 4 Topspieler sagen, wir spielen jetzt alle für eine Mannschaft und dann ist es planbar, dass du den Erfolg hast. Nicht bei der Basketball war es damals planbar, bei dem Miami Heat, aber trotzdem. Und sagst, okay, gut, jetzt ja, so 2, 3, die zusammenfinden und sagen, hey, das wäre doch irgendwie ein cooles Team, um da zu spielen. Verzicht mal ein bisschen auf Geld, spielen zusammen und sind vielleicht dann erfolgreich.
Ja, vielleicht sehen wir sogar irgendwann mal so Einjahresverträge, dass ein Star wirklich mal sagt, ich spiele dann doch mal in meiner Heimatstadt oder bei dem Verein, bei dem ich irgendwie in der Kindheit schon Fan war und dann gehe ich danach aber nochmal zu einem anderen Verein. Ist durchaus möglich. Jetzt ist Eishockey natürlich meiner Meinung nach, vielleicht gibt es auch Statistiken, die was anderes sagen, aber schon ein bisschen verletzungsanfälliger. Und es ist ja da deswegen auch immer das große Thema in der NHL gewesen, dass die Leute Sicherheit und Ruhe haben wollen, dass sie wissen, hey, theoretisch der nächste Check kann der letzte sein. Und dann habe ich aber meinen großen Vertrag in der Tasche. Und ob ich dann einen 8-Jahres-Vertrag noch in der Tasche habe, ist irgendwie bei den, irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr mit der Versicherung über Ausfallgeld reden muss, vielleicht ein bisschen besser für mich, als wenn ich nur einen 2-Jahres-Vertrag in der Tasche habe. Also das ist beim Eishockey, glaube ich, schon noch so ein Thema. Trotzdem, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein paar mehr Leute jetzt dann nicht immer auf die Maximallänge gehen. Zumindest in einem gewissen Alter. Ich glaube, wenn du irgendwann mal über 30 bist, dann denkst du dir schon so, ja gut, was soll da jetzt noch alles kommen, ne? Dann nehme ich dann schon das Längste, was geht. Aber so Typen so Mitte 20, die denken vielleicht schon, komm, ich mache jetzt nicht den einen großen, bis ich 32, 33 bin, sondern ich mache mal so 2, 3 kleinere. Schon möglich.
Ja, aber ich finde das einen super, super interessanten Punkt, weil bis jetzt hatten wir ja eine Liga, in der Spieler ja auch für vergangene Erfolge oft bezahlt worden sind. Ne? Ja. Die einfach Verträge unterschrieben. Und klar, okay, wenn der ausläuft mit 38, 39, dann können die es gar nicht mehr liefern. Jetzt zum Beispiel
ja, Sam, ich meine, auch bei Kaprizov, wenn wir ehrlich sind. Ja, also ich meine, klar, der ist jetzt ein Superstar, der ist 28. Aber meinst du, der ist wirklich 8 Jahre lang 17 Millionen wert? Gut, wer weiß, wie in 7 Jahren der Salary Cap ist, dann sind 17 Millionen vielleicht das, was heute 8 Millionen sind. Keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt mal, wenn der nicht so stark steigt, weiß ich nicht, ob Kaprizov mit 36 noch irgendwie 17 Millionen im Jahr wert ist.
Aber also jetzt sag ich mal von einem erfolgreichen Team, bestes Beispiel zuletzt war Sam Bennett, der ja einen 8-Millionen-Vertrag unterschrieben hat. Noch einmal, das ist ja dann in Florida ist das mehr als in anderen Standorten.
Also netto ist es mehr.
Genau, netto ist es dann mehr, genau. Also er kriegt mehr davon. Der läuft bis 2033. In dem Moment, wo er den unterschrieben hat, war klar, okay, der wird das, wird irgendwie ab 2030, 29, was weiß ich, wird er einfach nie mehr auf dem Niveau spielen wie jetzt und wird einfach auch das nicht mehr wert sein. Aber er wird ja einerseits jetzt noch gehalten, damit du diese Dynastie noch verlängern kannst, andererseits auch bezahlt für das, was er schon geleistet hat. Und jetzt haben wir hier durch diesen McDavid-Vertrag wirklich vielleicht so ein Umschwingen in Richtung, okay, ich nehme weniger dafür, dass ich in Zukunft noch was gewinne. Ja, bei Bennett war es so, ich kriege viel dafür, dass ich in der Vergangenheit was gewonnen habe. Gibt x Namen dafür, bei den Chicago Blackhawks, Taves und Kane, wo auch klar war, okay, die werden dieses Leistungsniveau nicht mehr haben, wenn der Vertrag ausläuft oder die letzten Jahre. Aber die haben ihn trotzdem bekommen. Jetzt einfach eine andere Art von Vertrag jetzt.
Ja, wobei ich glaube, bei diesen Verträgen oder auch bei Bennett ist es auch so ein bisschen das Ding, wir würden dir gerne einen kürzeren Vertrag geben und dann mehr Geld pro Jahr reinschreiben, aber es gilt halt wegen des Salary Caps nicht und dann ist das quasi so ein bisschen gestreckt. Also man sagt schon so, klar, wir wissen selber, dass du wahrscheinlich nur noch die nächsten 4 Jahre auf dem Niveau spielst, aber du müsstest jetzt ja eigentlich viel mehr Geld verdienen, als du es aktuell tust und dann ist das so die Kompensation dafür, dass du irgendwann am Ende der Karriere dann eigentlich mehr kriegst, als du verdient hättest.
Ja.
Ich glaube, so funktioniert das dann.
Aber da kriegst du als GM halt extreme Handschellen angelegt, bei McDavid-Vertrag hast du jetzt gar keine Handschellen. Ne? Also das
stimmt, ist, ja. Genau. Gut, aber dafür hast du jetzt natürlich auch einen Top-Mann, der unter Wert spielt. Ne? Und das hast du bei Florida ja mehrere. Und ich könnte mir vorstellen, dass McDavids Überlegung auch so ein bisschen dahin ging, wenn er geguckt hat, wer jetzt im Sommer, ne, da hieß es ja auch so, oh, wie will Florida die ganzen Leute denn halten, das Team wird auseinanderbrechen. Also nicht komplett, aber zumindest einzelne Leute. Und da haben ja schon diverse, ne? Also sei es so ein Bennett, sein Marshall und sowas. Die haben ja dann doch alle nochmal verlängert, ne? Für eigentlich weniger, als sie vielleicht bei anderen Teams hätten kriegen können. Und vielleicht dachte McDavid das auch. Ey, wenn der Meister das so macht und da so viele Spieler sind, die wirklich, obwohl sie ja schon Titel gewonnen haben, jetzt auch nochmal sagen, ey, ich verzichte nochmal auf Geld, um eine größere Chance auf den Cup zu haben, dann muss ich das auch machen, gerade als jemand, der den Cup ja noch gar nicht gewonnen hat.
Mhm. Connor McDavid bis 2028 bei den Edmonton Oilers bedeutet auch, Connor McDavid die nächsten 3 Jahre zusammen mit Leon Dreisaitl und oft ja auch zusammen in einer Reihe.
Seit 10 Jahren geht das so ein bisschen hin und her und wir sind das so gewohnt, einfach mal nicht miteinander zu spielen und dann werden wir wieder zusammengesteckt und es ändert sich einfach und ich glaube, dass wir beide mittlerweile einfach sehr, sehr gut verstehen, wie es funktioniert. Also teilweise werden wir zusammenspielen, teilweise werden wir nicht zusammenspielen. Jetzt gerade, glaube ich, versucht der Trainer uns zusammenzulassen und die Saison so zu starten. Und wir werden mal sehen, wie lang das anhält oder wie gut das unserer Mannschaft dann tut und wie die anderen Jungs sich so schlagen.
Dass Conor McDavid bleibt bei den Edmonton Oilers, erhöht natürlich auch die Chance, dass Leon Draisaitl den Stanley Cup gewinnt und ja, behält also seinen kongenialen Partner. Heißt also auch aus deutscher Sicht, aus Draisaitls Sicht, eine sehr, sehr gute Nachricht, diese Vertragsverlängerung von
McDavid. Ja, aber man hat ja auch gesehen, dass er das gestern direkt geteilt hat auf Instagram mit dem blauen und orangen Herzen. Also die beiden sind ja auch befreundet, also die sind ja gegenseitig für den Hochzeiten und sowas und man weiß ja, dass die beiden auch wirklich befreundet sind, dass jetzt nicht so eine Arbeitsbeziehung ist. Ne? Und natürlich freut er sich, wenn der beste Spieler bleibt und das ist recht für die Kohle. Also für Draisaitl war das gestern ein überragender Tag. Ne? Wobei es natürlich auch so ein paar Fans gibt in Edmonton, die nicht so auf die zweite Zahl geguckt haben, nämlich auf die 12,5, sondern auf die erste Zahl, auf die 2 und dachten, oh Gott, da ist er ja in 3 Jahren weg. Aber dann denke ich mir auch so, ja gut, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Habt ihr wirklich dran geglaubt, dass der jetzt irgendwie hier für schmales Geld 8 Jahre unterschreibt? Also ich finde, das ist für alle Oilers-Fans eine überragende Nachricht, selbst wenn er in 3 Jahren weg sein sollte. Und sind wir mal ehrlich, wenn die bis dahin 1 oder vielleicht sogar 2 oder vielleicht sogar 3 Stanley Cups gewinnen, warum soll er da weggehen? Dann könnte ich mir so vorstellen, dass er dann nochmal verlängert. Also klar, ist natürlich auch genauso möglich, dass das jetzt seine letzten 3 Jahre in Edmonton werden. Aber ich halte jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, dass er danach nochmal verlängert.
Glaubst du, dass der Druck auf Draisaitl jetzt höher ist, weil er der Bestverdiener ist? Oder ändert sich da nichts dran?
Also er hat ja schon auch in dieser Medienrunde letzte Woche gesagt, dass es ist nur ein Druck, der ihn interessiert, das ist der, den er sich selber macht. Er muss ja sonst niemand mehr was beweisen und das glaube ich auch. Und ich finde ja, 14 ist auch jetzt, klar ist eine hohe Summe, er war bis vor ein paar Tagen der Bestbezahlte mit dem größten Jahresvertrag, also ne, ihr wisst, was ich meine, den es jemals gab in der NHL. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, boah, Draisaitl, du hast da so ordinär obszön abgecashed, dass das quasi gar nicht mehr geht für andere. Also ich glaube eher, dass Herr Kaprizov sich gerade ein paar Fragen stellen lassen muss. Das, also, dass da vielleicht Leute sagen, hey, also guck mal, was der macht, der noch deutlich besser ist als du und du hast hier so dann 16 abgelehnt, um 17 zu nehmen, was ist denn mit dir los?
Ja, das ist die Frage, ob die anderen Spieler, die anderen Topspieler sagen, die jetzt dann vielleicht auch in den nächsten Jahren eben neue Verträge unterschreiben, hey, ich bin eher Team Kaprizov und versuche alles rauszuholen oder ob die auch sagen, ah, Connor, komm, 2 Millionen mehr hättest du noch verlangen können oder so, sonst wirke ich jetzt als einer, der total abcasht, ne? Weil wie gesagt, wenn sich jetzt Panarin überlegt, okay, kann ich zu einem Team gehen, mit dem ich den Stanley Cup gewinne und verzichte auf Geld oder bleibe ich bei einem Team, das mich halt eben dann noch 8 Jahre noch bezahlt und richtig fett, das sind ja jetzt auch Überlegungen, die sich andere Spieler machen müssen.
Ja, absolut. Übrigens gibt's, glaube ich, doch eine andere Überlegung, die Conor McDavid hatte. Also erinnerst du dich, wir hatten doch vor ein paar Wochen, haben wir doch mal darüber gesprochen, wie absurd niedrig die Zahl ist von Nummer 1 Picks, die dann mit dem Team, was sie damals gedraftet hat, auch den Cup geholt haben. Ist ja ganz niedrig, ne? Aber, was gleichzeitig stimmt, ich sag dir jetzt mal ein paar Namen. Gretzky, Lemieux, Orr, Howe, Richard, Béliveau, Lafleur, Crosby, Ovechkin, Messier, Sakic, Eiserman, Jager, Lindström, Bossy, Roy. Was haben die alle? Die sind alle mit ihrem allerersten NHL-Team Seneca-Sieger geworden.
Ja.
Mit dem Team, mit dem man sie auch am meisten verbindet. Und vielleicht hat McDavid ja auch den Gedanken. Natürlich wird es ihm vielleicht irgendwann egal sein. Hauptsache, er gewinnt den Cup. Aber ich glaube, dass es ihm wirklich auch wichtig ist, dass er mit den Oilers gewinnt. Und sagt, ich als ein Generationsspieler muss dann auch, wie es viele, viele Superstars vor mir getan haben, mit dem Team gewinnen, das mich damals in die Liga geholt hat.
Interessante Überlegung auch. Conor McDavid bleibt bei den Edmonton Oilers bis 2028. War schon wirklich ein Schock auch für die Eishockeywelt. 2 Jahre à 12,5 Millionen Dollar.
Außer man kennt sich ein bisschen aus.
Genau. Wer überhaupt nicht überrascht war, ihr wisst es, wer es ist. Ja, aber jetzt haben wir glaube ich, am Anfang oft genug.
Also ich fand die 12,5 echt zu viel. Ich habe echt 12 gedacht, ehrlich gesagt.
Um 0,5 daneben. Du hast keine Ahnung, Nostradamus. Keine Ahnung.
Ja, sieht aus.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Mensch-Wickerath.
Danke, Christoph Fetzer. Tschö.
Ciao.